öffnete. Sandessio folgte ihm. Sie respektierte Jetaniens politischen Scharfsinn und manchmal bewunderte sie seine Fähigkeit, in Stresssituationen überlegt zu handeln. Die meiste Zeit über empfand sie die Arbeit für ihn jedoch eher als eine Art vertraglich vereinbarter Sklaverei, wobei verschlimmert hinzukam, dass sie den Konditionen selbst zugestimmt hatte. Wenn die Umstände es erforderten, konnte er ein Großmeister an Taktik und Finesse sein, aber im Umgang mit seinem eigenen Stab lebte er seinen Hang zur Herrschsucht gnadenlos aus. Jetaniens Büro war klein und mit Bildschirmen vollgepackt, die alle seinem geschwungenen Schreibtisch zugewandt waren. Jeder Bildschirm erwachte flackernd zum Leben, als er eintrat, blieb jedoch stumm. Sandessio wusste, es war Jetaniens Angewohnheit, die Lautstärke eines Kanals nur dann zu erhöhen, wenn er seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf ihn richten konnte. Der Botschafter schlüpfte aus seinem Mantel, hing ihn an die verzierte Garderobe hinter seinem Schreibtisch und ließ sich in einer halb sitzenden, halb knienden Position auf einem Möbelstück nieder, das für solch eine Pose entworfen worden war.
»Hat sich der klingonische Botschafter schon dazu herabgelassen, an den Verhandlungen teilzunehmen?«
»Nicht so ganz«, sagte Sandessio. Sie öffnete ihre Aktentasche, entnahm ihr ein klingonisches Diktach und legte es auf den Schreibtisch. »Botschafter Lugok ließ dies für uns zurück.« Jetaniens lehnte sich vor und prüfte das Zeremoniellmesser.
»Ließ es zurück? Wo?«
»In Meyers Schenkel.« Sie war überrascht, dass Jetaniens anscheinend noch nichts über den Zwischenfall in der letzten Nacht in Manons Kabarett gehört hatte. Die kurze, aber intensive Auseinandersetzung zwischen Lugok, dem wahrscheinlich jähzornigsten Hitzkopf des klingonischen Imperiums, und Dietrich Meyer, dem berüchtigsten Säufer im diplomatischen Chor der Föderation, war bereits auf dem besten Weg, zu einer Legende zu werden.
»Ich würde mein Bedauern über Meyers Schmerz bekunden, wenn ich annehme, dass er tatsächlich welchen fühlen würde«, sagte Jetaniens. »Er wird sich wieder erholen, nehme ich an?«
»Dr. Fischer sagt, er kann schon morgen wieder seinen Pflichten nachgehen.«
»Seinen Pflichten nachgehen? Das wäre schon mal ein Fortschritt.«
Sandessio bemühte sich nicht, mit ihren Augen zu rollen. So viel zur Diplomatie. Wie dem auch sei, wäre es wahrscheinlich das Beste, der klingonischen Delegation einen neuen Gesandten zur Verfügung zu stellen. Jetaniens bestätigte den Vorschlag mit einem Grunzen.
»Wen glauben Sie, würde Lugok mehr hassen? Sorvik oder Karume?«
»Eine schwierige Wahl, Sir«, sagte Sandessio. »Die Klingonen werden Mr. Sorviks Logik wahrscheinlich nicht die gleiche Wertschätzung entgegenbringen, wie es die Tullianer tun. Andererseits könnte sich Miss Karumes offensiverer Stil, trotz seiner Ähnlichkeit zum Benehmen der Klingonen, als eher provokativ erweisen.«
»Was sagen Ihre Instinkte, Anna? Geben Sie mir eine knappe Beurteilung.«
»Sorviks Verschwiegenheit würde von den Klingonen als Schwäche angesehen werden. Schicken Sie ihnen Karume. Sie werden sie vielleicht hassen, aber zumindest werden sie sie verstehen.«
»Na schön«,
sagte Jetaniens, nahm einen versiegelten Umschlag von Commodore Rays Büro hoch und brach das Siegel mit einer knappen Bewegung einer einzelnen Klaue. Er nahm den einseitigen Brief heraus und las ihn.
»Sagen Sie alle meine Termine von 1300 bis 1500 ab.«
»Ja, Sir, soll ich?«
»Setzen Sie Miss Karume über Ihren neuen Auftrag in Kenntnis. Ich möchte, dass sie mir täglich um 1800 Bericht erstattet.«
»Natürlich, Sir.« Sandessio wusste nicht, ob jede weitere Frage unnötig war oder ob Jetaniens sich einfach einen Spaß daraus machte, sie nach einem halben Satz zu unterbrechen. »Wenn da noch...«
»Das ist alles. Sie können gehen.«
Sie riss sich zusammen, ließ Lugoks Diktach auf dem Schreibtisch liegen, anstatt Jetaniens damit die Kehle durchzuschneiden, und verließ das Büro des Botschafters. Der Weg zurück zu ihrem eigenen, fensterlosen und engen Büro war kurz, aber sie brachte es dennoch fertig, von 5 verschiedenen Offizieren des Auswärtigen Dienstes abgefangen zu werden, die alle von dringenden diplomatischen Krisen berichteten, die die Aufmerksamkeit des Botschafters erforderten. Es würde an ihr hängen bleiben, die wahren Notfälle von den unbedeutenden Ablenkungen zu trennen, bevor auch nur eine dieser Anforderungen den Schreibtisch des Botschafters erreichte. Sie ging durch die Tür in ihren privaten Arbeitsbereich und ließ die Notizen von einigen erledigten Briefings auf ihren Schreibtisch fallen. Sie warf sich in ihren Sessel und ließ die Aktentasche aus ihrer Hand gleiten. Die Tasche landete mit einem hohl klingenden Geräusch auf dem dünnen Teppichboden. So viel zu tun, begriff sie. Ganz oben auf Sandessios Liste stand ohne Zweifel, Akela Karume darüber zu informieren, dass sie zur neuen Gesandten für die klingonische Delegation auf Sternenbasis 47 bestimmt worden war. Soweit sie es überblicken konnte, war alles andere, das auf ihrem Schreibtisch verteilt lag, im Vergleich dazu zweitrangig. Doch dies alles würde warten müssen, bis sie eine sehr wichtige, inoffizielle Aufgabe vollendet hatte. Sandessio langte nach unten, hob ihre dünne metallische Aktentasche auf und legte sie flach auf den Schreibtisch. Bevor sie sie öffnete, stellte sie am digitalen Schloss eine geheime Zahlenkombination ein, abweichend von der Sequenz, mit der sie die Tasche normalerweise öffnete. Als sie den Deckel hob, öffnete sich ein Geheimfach auf der Bodenseite und offenbarte einen kompakten Subraumtransmitter mit kurzer Reichweite. Sie legte einen Schalter um und der Transmitter begann leise zu summen. Das Warten auf eine Bestätigung war stets der Teil der Berichterstattung, der ihre Nerven am meisten strapazierte. Ehe der Receiver sich nicht eingeloggt und das Signal erfolgreich entschlüsselt hatte, gab es eine verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit, dass die Übertragung entdeckt und abgefangen wurde. Nach der erfolgreichen Entschlüsselung ertönte eine gutturale Stimme, die die aktuelle Passwortphrase einforderte.
B-L-M-O-H-Q-U.
Übersetzt hieß das so viel wie: Du siehst schrecklich aus. Sandessio nahm diesen grausamen Witz auf ihre Kosten übel, der Spott ausdrückte über ihren Schmerz und die Demütigung, die sie erduldet hatte, um als Mensch durchzugehen und den diplomatischen Dienst der Föderation zu infiltrieren. Keine Zeit für verletzte Gefühle, ermahnte sie sich selbst. Sie strich ihr langes, glattes, kastanienbraunes Haar von ihren Augen und aktivierte den Transmitter, indem sie den erwarteten Antwortsatz formulierte. J-L-W-U-Q. Übersetzung: Ich habe Kopfschmerzen. Sie schwor sich, dass jemand im Imperium für diese Beleidigung bitter bezahlen würde. Bericht, sagte Turak, der imperiale Geheimdienstoffizier, der mit der klingonischen Delegation auf Vanguard eingeschleust worden war. Ihr bekommt einen neuen Gesandten, sagte Sandessio.
Der Betakpu Dietrich ist tot, was?
Nein, Lugoks Dolch verfehlte die menschliche Oberschenkelarterie. Über den offenen Kanal hörte sie, wie Turak angeekelt ausspuckte.
Wie nachlässig! Ich hätte sie nicht verfehlt.
Und danach hätten sie dich kaltgestellt. Sie transferierte ein Datenpaket an Turak, während sie sprach. Ich sende dir das Dossier von Akela Karome, eurer neuen Gesandten. Lugok soll es sich ansehen, bevor Karome sich bei ihm meldet.
Verstanden. Was ist mit der tolianischen Delegation passiert?
Unbekannt, sagte Sandessio. Ich werde in dieser Sache weiter ermitteln.
Genauso wie wir. Kapla, lokal.
Die Jahre der Undercover-Arbeit hatten Sandessio den Klang ihres wahren klingonischen Namens ungewohnt werden lassen. Sie verbarg ihr Unbehagen hinter einem schnellen Abschied.
Kapla, Turak!
Die Übertragung war beendet. Sandessio schloss ihre Aktentasche und wusste, dass sich die verborgenen Inhalte schon wieder getarnt hatten, ohne dass ein Ton zu hören gewesen war. Sie stellte die Tasche auf den Boden vor ihren Schreibtisch, direkt neben ihre Füße. Es war Zeit, an die Arbeit zu gehen. Die junge Frau unterdrückte ein leises, verbittertes Lachen, bis es nicht mehr war als ein verärgertes Schnaufen. Als Spion hat man niemals Feierabend. Tim Pennington fiel erschöpft auf seine Seite des Bettes zurück. Glücklich und verschwitzt drehte er sich nach rechts und bewunderte das Profil von Oriana D'Amato. Ihr unordentliches, dunkles Haar, das auf bezaubernde Art und Weise von violetten Strähnen durchsetzt war, verteilte sich über ihr ganzes Kissen. Schwer atmend sahen sie sich an und ihre Brustkörbe hoben und senkten sich in einem gemeinsamen Takt. Sie warf ihm ein wildes, befriedigtes Lächeln zu.
Willkommen zurück,
sagte er, und für einen kurzen Moment teilten sie ein verschwörerisches Lachen. Sie hatten in den letzten 2 Stunden kein Wort miteinander gewechselt, seit sie über die Rampe der Bombay auf die Station gekommen war und ihn in der Menge erblickt hatte, wo er auf sie wartete. Sie hatten einander angesehen und gewusst, dass ihr erster Weg direkt und ohne Verzögerung in sein Stars Landing Apartment führen würde. Dies war ihre 4. Begegnung dieser Art in 3 Monaten. Nicht annähernd genug für Pennington, der sich bereits bei ihrem Kennenlernen sofort in sie verguckt hatte. Sie war unbekümmert, optimistisch, fröhlich und damit sein genaues Gegenteil. Diese und jeder weitere Gegensatz hatte ihre Anziehungskraft auf ihn nur noch verstärkt. Selbst der Kontrast zwischen ihrem deutlichen romanischen Akzent und seinem eigenen aus der Arbeiterklasse Edinburghs, der sich nach 4 Jahren in London und 6 in Paris allerdings deutlich abgemildert hatte, erregte ihn. Seine Finger zogen eine feine Linie über die Alabasterwölbung ihrer Schulter und ihren Arm hinunter.